Was für einfache Leute, konnte Irene Mathilde geradezu abfällig flüstern hören, als ihre Freundin Minna mit einem breiten Lächeln auf sie zutrat. Es war Minna gewesen, die Irene einst als Dienstmädchen im Haushalt der Gerberns angeleitet und ihr später mit ihren gesamten Ersparnissen bei der Flucht ausgeholfen hatte. Erst vor wenigen Wochen hatte Franz diese Schuld in doppelter Höhe beglichen. Nun drückte die Freundin Irene an ihre volle Brust und küsste sie hernach auf beide Wangen. Dann schob sie Irene mit beiden Armen ein Stück weit von sich fort. »Was für ein wunderschönes Halsband! Wie nennt man diese Edelsteine?« Irene spürte, dass sie errötete. »Es sind Smaragde. Meine Schwiegermutter hat mir die Kette zur Hochzeit geschenkt. Es ist ein Familienerbstück, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Eigentlich viel zu kostbar für mich.«
»Wäre es dir lieber gewesen, Mathilde hätte es bekommen?« erwiderte Minna schlagfertig.
Bevor Irene darauf antworten konnte, zupfte Franzi am Ärmel. »Komm endlich, Liebes. Das Wetter ist leider zu ungemütlich, um unsere Gäste allzu lange vor der Kirchentür warten zu lassen.« Gemeinsam mit Pfarrer Karl Klein betraten die drei hinter dem Priester die Sakristei. Als die kleine Gruppe sie nach den Unterschriften wieder verließ, hielt der Pfarrer von St. Ulrich Franz noch kurz zurück.
»Seien Sie nachsichtig mit Ihrer Tante Ottilie. Heute ist ein besonders schwerer Tag für Sie.«
Mit gemischten Gefühlen erinnerte sich Franz daran, dass der Pfarrer in der Kirche von St. Ulrich auch die Totenmesse für seinen in der Schlacht am Geisberg gefallenen Cousin Fritz, den einzigen Sohn von Ottilie und Gregor Gerbern, gelesen hatte. Er nickte widerwillig.
»Verdient hat Ottilie es nicht. Wenn es damals nach ihr gegangen wäre, hätten mich die Preußen standrechtlich erschossen.«
Denn Franz, wie seine Mutter Pauline von Geburt her Franzose, war auf der gegnerischen Seite in den Krieg gezogen. Allerdings als Zivilist, worauf die Todesstrafe gestanden hatte.
»Denn niemand von uns ist ohne Schuld.« Der Pfarrer deutete Franz' Gesichtsausdruck richtig.
Als er Irenes Arm nahm und zur Kirchentür ging, spürte Franz zum ersten Mal an diesem Tag wieder den pochenden Schmerz in seinem Beinstumpf. Mit einem leisen Seufzer blickte Mathilde Frau Burger, der alten Städter Hausdame, nach, die soeben auf die Straße trat, um mit einer Mietsdroschke vorzeitig zurückzufahren und die letzten Vorbereitungen für das üppige Hochzeitsmahl zu überwachen. Die Feierlichkeiten würden im großen Festsaal des Herrenhauses stattfinden, da das Gutshaus in Schweighofen, in dem Irene und Franz weiterhin wohnen würden, keine vergleichbaren Räumlichkeiten aufwies. Einen kurzen Moment lang war Mathilde durch ihre Gedanken an all die Köstlichkeiten, die sie dort erwarteten und aus denen sie eine sorgfältige Auswahl treffen wollte, um ihre neu gewonnene schlanke Figur nicht zu gefährden, von den widrigen Wetterverhältnissen abgelenkt.
»Soll ich die Hirschpastete probieren oder lieber das Trüffelmus? Als Hauptgang werde ich wohl oder übel die Forelle nehmen müssen, obwohl ich den Entenbraten oder das Rinderfilet vorziehen würde. Aber vielleicht erlaube ich mir dafür zum Dessert dann zumindest die Biskuitrolle anstatt des langweiligen Fruchtsalats.«
In diesem Moment wehte der Aprilwind erneut einen Graupelschauer heran.
»Wo bleiben Sie denn nur?«
beklagte sich Mathilde und trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen.
»Hier zieht es ganz fürchterlich. Wir werden uns doch alle erkälten.«
Sie ignorierte das Stirnrunzeln ihres Verlobten, der auf der anderen Seite der Gasse stand, die die Hochzeitsgäste vor dem Kirchenportal für das Brautpaar freihielten, um es mit Reis und Blüten zu überschütten. Ihre Mutter Pauline, die Adressatin der Unzufriedenheit ihrer Tochter, lächelte mit einer Spur Spott um die Mundwinkel.
»Sie werden jeden Moment kommen. Und erinnere dich, ich habe dir heute Morgen empfohlen, etwas Wärmeres mitzunehmen als dieses Dola.« »Ich habe aber keine passende Jacke zu diesem Kleid«, murrte Mathilde.
Pauline verkniff sich die Bemerkung, dass nahezu jede Jacke zu Mathildes Robe aus hellblauem Samt gepasst hätte. Allerdings um den Preis, das Dekolleté zu verbergen, mit dem Mathilde wahrscheinlich ihren Verlobten beeindrucken wollte.
»Es wird wirklich Zeit, dass sie unter die Haube kommt«, seufzte Pauline innerlich.
Die Hochzeit war bereits mehrere Male verschoben worden, unter anderem wegen Wilhelm Gerberns plötzlichem Tod im vergangenen Spätsommer. Obwohl Pauline nicht an Herbert Stockhausens Absichten zweifelte, machten die Verzögerungen Mathilde offensichtlich zunehmend nervös.
Was schenkst du mir denn zu meiner Hochzeit?
Unterbrach sie jetzt Paulines Gedanken mit dem nörgelnden Unterton, den sie bei solchen Gelegenheiten stets anschlug.
Was für ein verzogenes Weibsbild, schoss es Pauline unwillkürlich durch den Kopf, stellt wie eh und je nur Ansprüche, ohne jede Ahnung von den Entbehrungen dieser Welt.
Kurz erinnerte sie sich an das traurige Schicksal von Emma Schober, Irenes Freundin in Lambrecht, von dem ihre Schwiegertochter erst kürzlich erzählt hatte.
»Emma darf nicht zur Hochzeit kommen. Ihr Mann hat es ihr verboten«, erklärte sie traurig, nachdem sie Emmas Antwortschreiben auf ihre Einladung gelesen hatte. »Er hat ihr sogar das Geld weggenommen, das ich ihr für die Reise geschickt habe, und es gleich in die nächste Kneipe getragen.«
Nach einem Blick in Mathildes blassblaue Augen, in denen Pauline neben der üblichen Anmaßung auch Unsicherheit zu erkennen glaubte, biss sie jedoch wieder das altvertraute schlechte Gewissen. Obwohl Wilhelm Mathilde nach Strich und Faden verwöhnt hatte, war ihre Tochter vielleicht auch deshalb so unleidlich geworden, weil sie, Pauline, sie immer weniger geliebt hatte als Franz.
»Nun«, beantwortete sie die Frage ihrer Tochter schließlich, »ich dachte an das Diamantkollier, das mir dein Vater zur Hochzeit geschenkt hat.«
Mathildes Züge entspannten sich augenblicklich.
»Das freut mich über alle Maßen, Mutter. Ich hätte es dem Smaragdkollier ohnehin vorgezogen, zumal es das wertvollere Schmuckstück ist.«
Bevor Pauline etwas erwidern konnte, traten Franz und Irene auf den Platz vor der Kirche. Hochrufe erklangen, die Gäste jubelten, Reis prasselte auf die Steinfliesen, blaue, rosa und weiße Blüten landeten auf dem Schleier und der Zylinderkrempe des Brautpaars. Pauline drängte ihren erneut aufgeflammten Unmut über Mathilde beiseite und trat mit Frenzel an der Hand als Erste vor, um dem Brautpaar zu gratulieren.
»Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, meine Kinder, dass ihr in eurer Ehe glücklich und zufrieden bleibt bis an euer Lebensende.«
Sie ahnte mehr, als dass sie hörte, was Mathilde daraufhin ihrer neben ihr stehenden Tante Ottilie zuflüsterte.
»Ein Dienstmädchen und ein Herrensohn. Ob das wirklich gut geht, wollen wir doch erst einmal abwarten.